Ecco, pare che ist wieder da, wieder
hier. Ani là.
Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Verdammt nochmal, welch ein Opener! Falls ihr euch gefragt habt, was ich getrieben habe in den vergangenen zwei Wochen, als ich hier nicht on air war, ich habe diesen Opener hier persönlich zusammengebastelt. Ja, das ist mein Hobby, Freunde. Wirklich wahr, mit Liebe ausgesucht. Seid froh, dass ich nicht noch Hildegard Knef und die Amigos da reingemixt habe. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Wir bleiben ja hier geschmackvoll. Liebe Freundinnen und Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr es wollt oder nicht, ich bin wieder da. Ostern ist vorbei, 10 Tage Osterpause. Verdammte Scheiße, du, haben sich angefühlt wie mindestens 10 Wochen. Na, wenn nicht Monate. Und in der Zwischenzeit ist so viel passiert. Warum passiert eigentlich immer so viel, wenn ich nicht on air bin? Was ist denn los? Gerhard Schröder zum Beispiel, ihr erinnert euch, hör mal hier, mein Namensvetter, Schröder. Schröder hat der New York Times ein Interview gegeben. What the fuck, interessiert sich eigentlich eine großartige Zeitung wie die New York Times für einen Loser wie Gerhard Schröder? Unser alter Rosneft-Gazprom-Freund, der Schalke 04 unter den Ex-Politikern. Immer hier, Gerd. Gerd hat also in der New York Times gesprochen und hat den Satz gesagt, also Putin, ihr erinnert euch, Putin würde den Krieg in der Ukraine gerne beenden, es ist aber nicht so leicht. Ja, das ist klar, das ist natürlich ein toller Satz. Das heißt so viel wie, Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er ihn ja vorher noch gewinnen muss. Ne? Das kann man nachvollziehen. Aus Putins Perspektive und aus Schröpus Perspektive, also aus Schrötins Perspektive oder aus Puschrös, Puders Perspektive. Lassen wir das. Auf jeden Fall ist das ein Problem, dass also Gerhard Schröder zeigt, dass er wirklich der größte Depp unter allen lebenden Altkanzlern ist. Und so viele Altkanzler leben ja nicht mehr. Der andere Altkanzler ist kein Altkanzler, sondern eine Altkanzlerin und der Rest ist weg. Meine Fresse, wie kommt man eigentlich dazu, so neben der Spur zu sein wie Gerhard Schröder? Und das Geilste ist, Gerhard Schröder hat der New York Times gesagt, er sei bereit zu vermitteln. Jawohl, zwischen Russland und der Ukraine. Das heißt, ein Mann, der so parteiisch ist wie Franz Beckenbauer, wenn er Schiedsrichter bei einem Spiel des FC Bayern München sein sollte. Der will vermitteln. Oh Mann, geh doch nach Hause. So, was war sonst noch los in der Zeit meiner Abwesenheit? Ach ja, der Bundeskanzler, also der aktuelle, nicht der alte. Also nicht der, sondern Schlumpfi-Scholzi. Der hat auch was gesagt, nämlich das hier.
Manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
Das war der Satz, den unser Bundesscholzomat rausgehauen hat, just als ich hier in die Pause gehen musste. Was für ein verdammt schlechtes Timing, oder? Weil ehrlich, ich nehme das persönlich. Da schickt mich Radio 1 in eine Zwangspause über Ostern und genau dieses Zeitfenster nutzt dann der Kanzlerschlumpf, um einmal Tacheles zu reden. Einmal. Gemeint waren hier mit den Jungs und Mädels, wie unser kleiner arroganter Sack hier sagt, gemeint waren Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Toni Hofreiter und Michael Roth, also FDP, Grüne und SPD. Das sind die drei, die es gewagt haben, das zu tun, was Scholz einfach nicht tut. Also überhaupt mal was zu tun. Und dann auch noch in die Ukraine zu fahren, um sich mal vor Ort anzugucken, wie es da eigentlich so zugeht. Komm, lass noch mal hören, was sagt Scholz da genau?
Manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
Also nur weil ich etwas nicht tue, heißt das noch lange nicht, dass ich etwas tue. Also würde ich mal sagen. Also Führung heißt ja nicht nichts tun, sondern wirklich was tun. Und wenn ich mich nur negativ bestimmen kann, nämlich indem ich sage, was nicht der Fall ist, weil ich nicht weiß, was der Fall ist. Also wenn ich sage, was ich nicht tue, weil ich nicht weiß, was ich tue und dann dieses Nichtstun, was noch kein Tun ist, als Führung verkaufe, dann habe ich, glaube ich, meinen Job nicht kapiert. Kann man es so zusammenfassen? Ja. Ich muss sagen, ich hatte schon große Befürchtungen, dass in der vergangenen Woche nach Ostern angekündigt würde, dass Scholz vielleicht auch nochmal substanziell was zur Ukraine sagt. Und das hat er dann auch getan, auch in der Zeit meiner Abwesenheit. Das klang dann aber beruhigenderweise nur so.
Unser Handeln wird von diesen Prinzipien getragen. Größtmögliche Unterstützung für die Ukraine, aber keine Beteiligung der NATO an dem Krieg. Das alles geschieht eng abgestimmt mit den Partnern hier in Europa und auf der anderen Seite des Atlantiks. Deutsche Alleingänge wären falsch.
Moment mal, stopp, das verstehe ich jetzt inhaltlich nicht. Also vielleicht bin ich noch nicht ganz wieder da, aber wir machen doch Alleingänge. Oder also die anderen gehen weitere Schritte. Niederlande zum Beispiel, USA, Frankreich und wir sind halt irgendwie allein. Also allein unterwegs. Also wir gehen schon, aber wir wissen eben nicht wohin. Ne? Das ist unser Problem. Vielleicht drehen wir uns im Kreis oder stehen einfach nur auf der Stelle. Vielleicht bewegen wir einfach nur unsere Füße ein bisschen wie früher beim Stehblues. Wisst ihr noch in der Schule? Stehblues. Oder wie man so sagt, der Engtanz. Ja, wenn man so ganz, ne? Man bewegte sich im Grunde nicht und war nur froh, wenn man ein bisschen aneinander rumfummeln konnte. Aber man bewegte sich keinen Schritt. Und so redet sich Scholz weiter raus und fällt als Führungsfigur aus. Wobei, wie soll er auch Führungsfigur sein, wo er das Wort Führung noch nicht mal buchstabieren kann? So, aber damit zurück in die radikale Gegenwart, denn es ist ja viel passiert. Zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Und da gucken wir jetzt hin nach Frankreich. Hier kommt der alte und der neue Präsident im O-Ton. Und bitte nicht abschalten, ich übersetze danach, was er hier sagt.
Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent.
So, jetzt kommt die Übersetzung. Ich liebe das, wenn in ARD-Stationen übersetzt wird. Das klingt immer so staatstragend. Das wollte ich immer erreichen, dass ich einmal den Übersetzer spielen kann. Jetzt ist es soweit. Achtung. Macron sagte hier: Ich bin jetzt nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident aller. Oh, wow, war er das nicht schon vorher? Entschuldigung, ich wollte nicht aus der Kommentatorenstimme raus, ist mir so passiert. Und ich weiß, dass ich auf die Wut und Unzufriedenheit vieler unserer Mitbürger, die heute die extreme Rechte gewählt haben, eine Antwort finden muss. Das wird meine Verantwortung sein und derjenigen, die mit mir arbeiten. Wow, ich meine, das Krasse an dieser Wahl war ja, dass in der Stichwahl über 40% der Stimmen an eine Rechtsextremistin gegangen sind. Und dass Frankreich ernsthaft darüber diskutiert hat, ob eine Frau wirklich noch rechts ist, die einfach nur den Franzosen mehr Möglichkeiten einräumen will als allen anderen. Wie mehrheitsfähig ist Rechtsextremismus geworden, wenn jetzt schon Marine Le Pen als nicht mehr ganz so schlimm gilt? Was hat sich da verschoben, frage ich mich. Und wenn der demokratischere Kandidat nicht mehr gewinnt, weil Menschen ihn unterstützen, sondern nur, weil sie ihn für das geringere Übel halten und weil sie die Extremistin verhindern wollen, wo genau stehen wir dann? Das ist doch eine Frage, oder? Ich meine ganz ehrlich, Marine Le Pen hat das geschafft, was alle autoritären Populisten seit Jahren sich wünschen, aber nicht erreicht haben. Sie hat sich zur Stimme der Entrechteten und Deklassierten gemacht. Zur Stimme des wahren Frankreich und des wahren Volks. Wer was gegen sie sagt, sagt was gegen die ganzen kleinen Leute. Gegen die Entrechteten und gegen die da unten. Und mit dieser widerlich platten populistischen Strategie, die so verdammt durchschaubar ist, so erfolgreich zu sein, mitten in Europa, das muss man sagen, ist schon ein verdammt beunruhigender Erfolg.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und auch in der Vorschau müssen wir heute einmal kurz zurückgucken, weil ich so lange nicht da war. Ja, tut mir leid, wir müssen Hausaufgaben machen. Heute auf den Tag vor genau 2 Wochen war das hier, Talk of the Town.
Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.
Ja, alles gut gemeint und liebevoll gesagt und wirklich alles gegeben, aber hat am Ende doch nicht gereicht, weil von einer Frau, die am Ende mehr Ämter übernimmt, als sie bereit ist, wirklich auszufüllen, die braucht man auch nicht als Ministerin. Sorry, so hart es ist, und das hat nichts mit ihrem Urlaub zu tun. Jetzt ist sie offiziell weg vom Fenster, Frau Spiegel, und heute wird sie auch offiziell von ihm hier entlassen.
Ich hat sehr berührt, was sie über sich selber und ihre Lebenssituation geschildert hat. Deshalb hat ihre Entscheidung höchsten Respekt verdient, meinen hat sie jedenfalls.
Jetzt quatsche nicht, was dir irgendein Referent aufgeschrieben hat, verdammt nochmal. Niemand außer dir selbst hat deinen Respekt, das wissen wir doch mittlerweile alle. So, und deswegen gucken wir nach vorn. Hier kommt auch schon die Nachfolgerin Lisa Paus.
Ich habe natürlich einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe und da liegt einiges vor mir.
Oh ja, okay, gut. Ich sag's mal so, wenn's hinter dir liegen soll, dann musst du nur nach Frankreich in den Urlaub fahren. Dann hast du den Job ganz schnell hinter dir. Ich sag mal, von der Plattitüdendichte schon mal wirklich schwer auf Scholz Spuren unterwegs. Der Bundespräsident ernannt heute die Grüne Lisa Paus zur neuen Ministerin für, Achtung, Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Und das Ministeriumskürzel lautet BMFSF. J, das klingt wie ein Jugendverband von Hitler, also aus dunklen Kapiteln. Nein, es ist BMF-SFJ. Also, wenn man es zusammensieht, BMFSFJ, ne? Also, vielleicht The Artist Formerly Known as Prince, now BMF-SFJ. Keine Ahnung, für mich schon jetzt das Ministeriumskürzel der Legislaturperiode. Lisa Paus wird bei den Grünen zur Partei Linken gezählt. Ja, das war nämlich schon der Gag an der Stelle. Ne? Also Grüne und Partei Linke. Da musste lange suchen. Da mussten sie verdammt lange gucken, bis sie gefunden hatten. Irgendwo im Grünkeller zwischen den Nudeln und dem Klopapier aus dem Jahr 2020. Sie gilt als Finanzexpertin und wird genau deshalb ins Familienministerium geschickt. Jawohl, 100% Treffer, so muss es sein. Und zwar, warum ist sie im Familienministerium? Weil sie selbst alleinerziehend einen Sohn großgezogen hat. Wenn das die Qualifizierung für eine Finanzexpertin ist, um Familienministerin zu werden, dann frage ich mich, ist das nicht positive Diskriminierung? Dass man ihre Vita als alleinerziehende Mutter eines Sohnes nimmt, um sie zur Familienministerin zu machen? Das mal nur als Frage. Die Alleinerziehenden jedenfalls liegen ihr besonders am Herzen.
Aber ich bin langjährige abgeordnete Politikerin, wirklich privilegiert. Das hat nichts mit der Situation der allermeisten Alleinerziehenden in diesem Land zu tun.
Ja, ist ja gut. Ja, ich weiß, ich bin privilegiert und habe nichts mit diesem Land zu tun. Das wollen Sie doch damit sagen, oder? Also, wenn das die woke Twitter-Blase mitkriegt, dann regen sich bald drei Leute richtig auf. Weil Frau Paus ihre Privilegien hier nicht abgelegt hat, sondern sie eingestanden hat. Und das reicht nicht, denn Privilegien müssen abgelegt werden, verdammt nochmal. Paus will aber nicht nur für Frauen die Familienministerin sein, sondern für noch viel mehr.
Ich sehe es als großes Privileg an, natürlich Ministerin der Menschen, aller Menschen in Deutschland zu sein, aber eben auch und gerade und mit ganzem Herzen für die Seniorinnen und Senioren.
Schon wieder ein Privileg, verdammt nochmal, schon wieder ein Privileg, das nicht abgelegt wurde. Man hat dies nicht verstanden, wenn sie schon... Das ist es halt, ne? Die Grünen haben keine echten Parteilinken mehr. Die wissen nicht, dass man Privilegien ablegen. Herrgott, wie oft soll ich es noch erklären, verdammt nochmal. Und dann auch noch Ministerin für die Seniorinnen und Senioren, also Ministerin für alte, weiße Männer und ein paar Frauen vielleicht, also für eine privilegierte Zielgruppe, ist sie privilegiert, ein Privileg zu haben, die zu vertreten. Verdammt nochmal. Ah, sofort weg mit ihr, sage ich, als Voker. Okay, weißer Mann, aber trotzdem wahnsinnig woke. Ja, ihr merkt, was ich wirklich in meiner Osterpause gemacht habe. Ich war einfach zu viel auf Twitter in den beiden Wochen. Ja, das habt ihr davon, wenn ihr mich hier in die Pause schickt. Da komme ich mit so einem Quatsch zurück. So, und damit dazu.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 17 oder die 18, je nachdem, ob man die nördlichen und südlichen Felsenvögel als eine oder zwei Arten zählt. Und ihr habt wahrscheinlich keinen Schimmer, wovon ich spreche. Und das ist auch genauso gewollt. Ich spreche von denen hier. Pinguine. Gibt 17 oder eben 18 Arten. Und warum erzähle ich das? Heute ist Weltpinguintag. Ja, das wollte ich schon immer mal in einem Podcast erzählen. Heute ist Weltpinguintag. Das muss man aber fast in so einer 104.6 RTL-Manier sagen, sonst ist es unzutreffend. Heute ist Weltpinguintag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und gleich drei Hits am Duck und hier kommt schon Fisch. Ja, gut, genug Privatradio. So, jetzt wisst ihr auch das, heute ist Weltpinguintag, bitte macht damit, was ihr wollt. Ich habe häufig gehört aus meinem privaten Umfeld, wenn ich laufe, dann laufe ich wie ein Pinguin. Bitte achtet drauf, wenn ihr mich irgendwo laufen seht, ihr seht einen, der läuft wie ein Pinguin, das bin ich. Und wenn ihr jetzt denkt, heute kommen wir zum Comeback dieser Show ganz ohne die Ukraine aus, nee, nix da.
Wach und wichtig. Das Interview.
Seit der Mensch auf Erden wandelt, führt der Krieg. Und es gehört zu bitteren Erkenntnissen, dass eines der ersten Opfer die Wahrheit ist. Meist stirbt sie schon vor dem ersten Schuss. Ja, die erste Lüge bildet sogar meist den Anlass für den ersten Schuss. Das war bei Hitler so, als er Polen überfiel und dem deutschen Volk aber verkaufte, die Wehrmächte hätten an jenem 1. September 1939 zurückgeschossen, weil Polen angegriffen habe. Und das war auch bei Putin so, der den Russen weismachte, sein Einmarsch in der Ukraine sei vom Volk dort gewollt. Die Russen seien Befreier. Alles Quatsch und tödlicher Mumpitz. Aber wie ist dieser Krieg für die, die sich auch beruflich der Wahrheit verpflichtet haben? Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine, was bedeutet der Krieg für sie und ihre Arbeit? Das besprechen wir jetzt mit Rebecca Barth. Sie ist zurzeit für die ARD-Hörfunkkorrespondentin im Studio Warschau. Denn sie recherchiert seit 8 Jahren intensiv in und zur Ukraine, seit der Krim-Annexion. Sie hält enge Kontakte zu Medienschaffenden und pflegt ein sehr breit aufgestelltes Netzwerk dort. Guten Morgen, Frau Barth.
Guten Morgen.
Seit Kriegsbeginn erleben wir einen kämpferischen Präsidenten Zelensky. Wir hören von mutigen Kämpfern in der Ukraine. Was hören Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen? Wie erleben die den Krieg?
Ich habe den Eindruck, dass die allermeisten seit Kriegsbeginn nur noch funktionieren. Also sie schlafen wenig, sie arbeiten viel zu viel. Und mittlerweile gibt es ja auch in der Ukraine immer diese Tipps an Zivilisten, wenn die Nachrichten zu viel werden, ähnlich wie wir das in Deutschland auch haben, sollen sie abschalten, nicht so viel Nachrichten konsumieren. Genau das können unsere Kolleginnen und Kollegen nicht. Sie machen die Nachrichten und dementsprechend habe ich den Eindruck, dass sie doch sehr, sehr traumatisiert sind und aber derzeit noch gar keine Zeit haben, diese Traumata überhaupt aufkommen und herauszulassen.
Woher beziehen Sie Ihre Informationen?
Wie Sie eben schon gesagt haben, ich bin seit einigen Jahren immer wieder auch längere Zeit in der Ukraine und versuche natürlich, jetzt zurzeit sitze ich in Warschau, telefonisch Kontakt zu halten oder mich über Messenger-Dienste auszutauschen. Das funktioniert in vielen Regionen, die auf jeden Fall noch unter ukrainischer Kontrolle sind, auch immer noch relativ gut, obwohl vor allem jetzt in der Ostukraine doch die Verbindung immer schlechter wird, es immer weniger auch Internet gibt und Telefonieren gar nicht mehr so gut möglich ist. Aber dadurch, dass ich einige Leute wirklich schon seit einigen Jahren kenne, merke ich natürlich auch, wie die sich verändern über die Zeit und denke, dass ich immer noch ganz gut auch einschätzen kann, wie sich die Menschen fühlen und wie dieser Krieg sich einfach auf sie auswirkt.
Können Sie konkrete Beispiele schildern, wie ukrainische Journalisten bedroht werden?
Das ist ganz unterschiedlich. Also sie sind von Anfang an Ziel von russischen Angriffen. Das sind vor allem Hackerangriffe, das sind Drohschreiben. Die Familien werden bedroht, aber das sind auch Entführungen. Und vor allem in den Gebieten, die jetzt unter russischer Kontrolle stehen, werden die, ja man kann sagen, praktisch abgeschaltet. Also wir haben 2 mittlerweile bestätigte Fälle von Journalisten, die entführt wurden und auch gefoltert wurden von russischen Truppen. Sie müssen teilweise unter Waffengewalt, also sie werden mit der Waffe bedroht, irgendwelche Fake Statements aufnehmen und praktisch russische Propaganda-Narrative übernehmen. Und ihnen wird ganz klar gesagt, also wenn du leben möchtest hier unter unserer Kontrolle, dann musst du das berichten, was wir dir sagen.
Wie kann man unter diesen Bedingungen überhaupt noch professionell arbeiten?
Ich denke, das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich habe einige Kollegen, die haben vor allem zu Beginn des Krieges aufgehört zu arbeiten, weil sie das emotional nicht verarbeiten konnten, weil sie so sehr unter Schock standen und auch die Reaktionen auf so einen Krieg und auch auf Beschuss ganz unterschiedlich sind von Mensch zu Mensch. Manche bekommen Panik und können dann nicht mehr klar denken, was vollkommen legitim ist. Und manche werden ganz ruhig und haben ja praktisch Nerven wie Stahl, muss ich tatsächlich sagen. Und diejenigen sind dann auch diejenigen, denen es tatsächlich hilft zu arbeiten. Also die versuchen, ihre Energie in etwas Produktives umzuwandeln und klammern sich natürlich dann an die professionellen Standards, die wir alle mal gelernt haben und versuchen, die natürlich beizubehalten. Ich glaube, dass das vielen eigentlich ganz gut gelingt. Aber es gibt natürlich Leute, die diesem Stress, es ist ein enormer Stress auf die Psyche, auf Emotionen, die das nicht aushalten können und das ist dann auch vollkommen legitim. Viele mussten fliehen. Viele Redaktionsgebäude sind auch zerstört worden. Also die können gar nicht mehr arbeiten, so wie sie vorher gearbeitet haben. Dementsprechend kann man das gar nicht so pauschal beantworten.
Vom großen Hans-Joachim Friedrichs, früher Tagesthemen-Moderator und einer der Top-Journalisten in Deutschland, ist ein bekannter Satz überliefert. Der heißt, ein Journalist macht sich niemals mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. In Deutschland gilt das als Lehrsatz für den journalistischen Nachwuchs. Die Frage ist, gilt er auch noch im Krieg?
Wissen Sie, ich habe diesen Satz nie verstanden, muss ich ehrlich sagen. Denn ich persönlich mache mich sehr gerne mit einer guten Sache gemein, und zwar mit Menschenrechten. Ich möchte als Journalistin auf Ungerechtigkeiten hinweisen. Ich möchte Menschen eine Stimme geben, die sonst nur eine sehr leise Stimme haben. Vor allem im Krieg. Vor allem im Krieg ist es unsere Aufgabe, primär Zeugnis abzulegen. Und vor allem jetzt im ukrainischen Kontext sagen viele Kolleginnen und Kollegen auch, vielleicht wird unsere Berichterstattung, die Informationen, die wir hier als Augenzeugen vor Ort sammeln, irgendwann mal Teil von internationalen Gerichten, Strafprozessen, Tribunalen. Das ist aus ihrer Sicht eine gute Sache und ich finde, damit kann man sich absolut gemein machen. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal in Deutschland ein falsches Verständnis von sogenannter Objektivität oder Neutralität haben. Eine Kollegin von mir, eine ukrainische Kollegin, hat vor kurzem in der Taz geschrieben, welche zweite Meinung brauche ich in einer Reportage über Kriegsverbrechen? Will ich die Motive eines russischen Soldaten herausfinden, der in Butscha eine Frau vor den Augen ihres Kindes vergewaltigt hat? Und ich finde, das ist eine gute Frage. Was bringt es, da die sogenannte zweite Meinung sich anzuhören? Gibt es dort eine zweite Meinung? Ich glaube nicht.
Wie sind denn eigentlich die technischen Arbeitsbedingungen in der Ukraine im Moment? Das heißt ja, die Russen haben schon über 10 Fernsehtürme zerstört. Erreichen ukrainische Journalisten ihr Volk überhaupt noch mit Informationen? Also kommt die Zeitung noch? Funktioniert das Radio? Senden die Fernsehnachrichten noch ins ganze Land?
Ins ganze Land nicht. Also vieles funktioniert über Messenger-Dienste, auch über soziale Medien, über Telegram, über Instagram. Aber in den Gebieten, die unter russischer Kontrolle sind, wird tatsächlich das ukrainische Fernsehen abgeschaltet. Dort ist es sehr schwierig, Informationen zu bekommen. Es sind häufig Privatpersonen, die versuchen zum Beispiel über Telegram Informationen nach Mariupol zum Beispiel oder Berdyansk reinzuschicken. Aber die Menschen, die dort vor Ort sind, vor allem wenn sie die Stadt verlassen möchten, diese umkämpften Gebiete, sind immer wieder der Gefahr ausgesetzt, dass ihre Telefone auch kontrolliert werden. Das heißt, sie löschen dann Chatverläufe. Dementsprechend dort ist es wirklich sehr schwierig und wir sehen einfach, dass Information gezielt eingesetzt wird von der russischen Seite als Waffe in diesem Krieg. Und dementsprechend ist es eben auch so wichtig, dass wir frei und unabhängig berichten können. Und das können unsere ukrainischen Kollegen. Das muss ich hier betonen. Die Pressefreiheit in der Ukraine oder die Lage der ukrainischen Medien ist überhaupt nicht vergleichbar gewesen vor dem Krieg mit den Kolleginnen und Kollegen in Russland. Wir hatten eine freie Presse, die zwar von Oligarchen größtenteils kontrolliert war, aber wir hatten eine freie Presse in der Ukraine und die ist massiv bedroht derzeit.
Wie könnte ukrainischen Medien in dieser Situation denn dann geholfen werden, wenn Sie gerade sehr anschaulich beschreiben, wie bedroht die freie Presse dort ist?
Genau diese Frage stelle ich natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen auch. Und die einzige Antwort, die ich bekomme, was leider auch bezeichnend ist, ist Waffen, Waffen, Waffen. Also selbst in diesen Gesprächen, wenn wir über Medien sprechen, über unsere eigene Arbeit, betteln die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen nach Waffen. Das muss ich hier an dieser Stelle betonen, weil es einfach so bezeichnend ist für die Lage, in der sich die Menschen dort befinden. Ganz objektiv gesehen gibt es aber Möglichkeiten aus Deutschland, die Kolleginnen zu unterstützen. Reporter ohne Grenzen sammelt Spenden. Wir haben das Problem, dass, also abgesehen von der Tatsache, dass Redaktionsgebäude zerstört sind, befinden sich Menschen auf der Flucht, die eigentlich als Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Einnahmen durch Anzeigen brechen weg. Das heißt, die Finanzierung von unseren Kolleginnen ist massiv gefährdet. Und da versucht Reporter ohne Grenzen zu helfen. Da kann man spenden. Reporter ohne Grenzen hat mit Partnerorganisationen ein sogenanntes Zentrum für Pressefreiheit in Lviv mit aufgebaut. Dort erhalten unsere Kolleginnen und Kollegen Schutzausrüstung, Helme, Westen, die Mangelware sind immer noch teilweise in diesem Krieg. Sie haben dort die Möglichkeit, sich auszuruhen. Sie haben dort die Möglichkeit, auch psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das sind Dinge, die wirklich gebraucht werden vor Ort. Und da kann man wirklich mit einer ganz einfachen Spende wirklich einen Unterschied machen, auch aus Deutschland.
Die ARD-Hörfunk-Korrespondentin Rebecca Barth aus dem Studio in Warschau über die Situation von Journalistinnen und Journalisten, die im Moment in und aus der Ukraine berichten. Vielen Dank für die sehr anschaulichen Beispiele und Ihren Bericht.
Dankeschön für die Einladung.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Sophia Hellin, Schauspielerin. Wenn du eine Veränderung vornimmst, tut das ein bisschen weh.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gegeben für den Montagmorgen. Morgen bin ich, glaube ich, wieder da. Wenn nicht schon wieder irgendeine Pause ansteht, ist nicht schon wieder Pfingsten morgen? Ach nee, so schnell geht's dann noch nicht. Auf jeden Fall hören wir uns morgen früh wieder. Abonniert den Podcast, bleibt mir gewogen, schreibt mir @schröderlife über Instagram, wenn ihr wollt. Ansonsten hören wir uns morgen wieder und habt einen angenehmen Tag. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.